Ja, ist doch schön, wenn die äußere Form des Liedes den Inhalt auch umsetzt und dass die Freude rauskommt. Wir freuen uns, dass wir weitergehen können in einer neuen Predigtreihe, relativ neuen, und freuen uns jetzt, den Predigttext zu hören, Philipper 1, 1 bis 5. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt.
Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover vor Ort und alle, die uns an anderen Orten dieses Landes und anderer Länder jetzt begleiten, wir beginnen heute mit einer Frage und die Frage lautet: Wie viel Freude haben Sie in Ihrem Leben? Wie viel Freude hast du in deinem Leben? Und damit meine ich nicht in erster Linie, wie viele einzelne freudige Ereignisse passieren bei dir so von Woche zu Woche, sondern ich meine die Frage: Wie ist der Grundton deines Lebens? Wie stark ist der Grundton deines Lebens von Freude geprägt? Natürlich muss man noch genauer definieren, was der Einzelne unter Freude versteht, aber diese Erwartung, diese Hoffnung, diese Sehnsucht, die steckt doch in jedem Menschen. Wer will nicht glücklich werden? Wer sehnte sich nicht nach Freude? Und wir definieren Freude vorerst mal als tief verankertes Glück. Tief verankertes Glück, also mehr als Glück, ist Freude. Und was versuchen wir nicht alles, um an diese Freude heranzukommen? Und sei es auch nur einen Zipfel von ihr zu erfassen und ihn so lange wie irgend möglich festzuhalten. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, der wahre Reichtum bestünde also in dem Besitz solcher Güter, welche man zeitlebens behalten, welche man zeitlebens genießen und an deren Genuss sich man immer mehr erfreuen könnte. Man müsste es festhalten können. Und Goethe soll einmal bekannt haben, wenn er die Stunden zusammenzählen würde, in denen er wirklich glücklich war, da kämen nicht viele zusammen. Und so haben sich viele Menschen das Streben nach Freude irgendwann abgeschminkt. Sie haben es aufgegeben, weil die Wege, auf denen sie hofften, Freude zu finden, sich immer wieder als Sackgassen erwiesen. Sie haben gedacht, wenn ich diesen Erfolg erstmal verbuchen kann, dann werde ich Freude haben, dann werde ich froh sein. Aber es hat nicht geklappt. Sie haben gesagt, wenn ich erstmal diesen Menschen an meiner Seite habe, dann werde ich glücklich sein und nichts mehr brauchen. Wenn ich endlich in dieses oder jenes Land umgezogen bin, dann wird alles okay sein in meinem Leben. Dann werde ich froh werden. Aber sie haben gemerkt, am Ende hat sich die Freude ihnen immer wieder entzogen. Ernst Bloch, der Philosoph, hat bekanntlich von der Melancholie der Erfüllung gesprochen. Und damit meinte er genau diesen Mechanismus. Da ist ein Wunsch, er wird erfüllt. Aber am Ende bleibt nur die Melancholie, weil ich merke, dass die Erfüllung dieses Wunsches mich doch nicht glücklich macht, mir doch keine wirkliche bleibende Freude schenken kann, die Melancholie der Erfüllung. Und dann sagen viele, okay, wenn sich schon keine bleibende Freude finden lässt, dann wenigstens etwas Lust, wenigstens ein bisschen Glück. Eleonore Fürstin von Reuß hat genau diese Ernüchterung in ihrem berühmten Lied »Ich bin durch die Welt gegangen« ja beschrieben, wo sie sagt, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, nämlich genau diese Freude. Sie kommen, sie schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und was sie für Glück halten, das zerbricht und das zerrinnt ihnen unter den Händen. Und sie können es nicht festhalten. Haben Christen ein Geheimrezept für Freude? Der Atheist Nietzsche hat ja etwas Richtiges geahnt. Als er damals in Also sprach Zarathustra seinen berühmten Spott formulierte: Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Das ist das Originalzitat. Bessere Lieder müssten sie singen. Der hätte mal unseren Chor heute hören sollen. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das heißt, wenn die Christen wirklich glauben, was sie zu glauben behaupten, meint Nietzsche, dann müsste das ihrem Leben auch eine Freude geben, die sich irgendwie mitteilt. Dann müsste am Leben dieser Christen ein gewisser Glanz wenigstens zu erahnen sein, der ihr Leben vom Leben anderer unterscheidet. Kein künstlich polierter Hochglanz, aber ein echtes Leuchten, ein Leuchten, das auch unter Kratzern und Schmutzflecken und Gebrauchsspuren noch durchscheint. Eben Freude, wenn auch zerzauste Freude, wenn auch gebeutelte Freude, aber Freude. Und was Nietzsche von Gottes Leuten erwartet, genau das behauptet die Bibel. Das Bekenntnis der Freude zieht sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Die Verheißung der Freude, die Erwartung der Freude. Nur mal ein paar Kostproben. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Psalm 16, Vers 11. Da sagt der Psalmist: Vor dir ist Freude die Fülle. Also Freude wirklich überbordend. Lukas 15 spricht von der Freude im Himmel. Und der Herr Jesus hat in Johannes 16 gesagt, zum Beispiel Johannes 16, Vers 22 zu seinen Jüngern: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Und dann weiter in Johannes 17, Vers 13, da sagt Jesus zu seinem Vater: Nun komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen, nämlich den Jüngern, vollkommen sei. Vollkommene Freude. Und als Jesus Christus auf die Welt kam, da war die Ankündigung seiner Geburt von Anfang an eine Freudenbotschaft. Wie sagte der Engel: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und da steht im Griechischen Megalen Chara. Also ich verkündige euch eine Mega-Freude, die allem Volk widerfahren wird, weil Jesus gekommen ist. Und als Paulus den Korinthern seinen zweiten Brief schreibt, da schreibt er im Korintherbrief, Korinther 1, Vers, 2. Korinther 1, Vers 24: Nicht, dass wir Herren über euren Glauben wären, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Verkündiger sind Gehilfen eurer Freude, sagt Paulus. Und Petrus, der andere Apostel, vervollständigt das, wenn er in 1. Petrus 1, Vers 8 schreibt: Ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb und glaubt an ihn, obwohl ihr ihn noch nicht seht. Ihr werdet euch aber einmal freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Die Strahlen der Freude leuchten immer wieder auf. Aber es gibt ein biblisches Buch. Es gibt ein biblisches Buch, das sich dieser Freude besonders widmet. Wo die Freude gewissermaßen auf allen Seiten anzutreffen ist. Man hat dieses Buch deshalb auch die Freudenepistel genannt. Und das ist unser Philipperbrief. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Aber liebe Leute, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Man hat gezählt, dass wahrscheinlich 16 Mal das Wort Freude oder sich freuen dort vorkommt. Also Chaire ist das Verb und Chara ist das Substantiv. Also in unserem Text werden wir es heute finden. Vers 4, mein Gebet für alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Und dann geht's weiter in 1, 18, wo Paulus sagt, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, wenn andere Leute predigen, manche auch, um mir etwas auszuwischen, so freue ich mich darüber, solange richtig gepredigt wird. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Und in 1,25 sagt Paulus: Ich will bei euch sein, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Kapitel 2, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Kapitel 2, Vers 17 sagt Paulus, wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen und darüber sollt auch ihr freuen und sollt euch mit mir freuen. Oder Kapitel 2, Vers 28, da kündigt er an, den Epaphroditus zu ihnen zurückzuschicken, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Kapitel 3, Vers 1, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Und dann Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und in Kapitel 4, Vers 1 sagt er nochmal, also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn. Ich denke, damit ist es bewiesen. Und was unsere Erwartung an dieses kleine Büchlein, an diese vier Kapitel, an diesen Text noch verstärkt, was diese Freude besonders krisensicher erscheinen lässt, was sie besonders attraktiv macht, das ist die Tatsache, dass diese Freudenepistel ausgerechnet im Gefängnis geschrieben wurde. Und da kann man sagen, wenn sie da noch hält, was muss das für eine Freude sein? Die will ich euch noch auch einmal haben. Also die Epistel ist entstanden ca. 61, 62 nach Christus. Also 10 Jahre, nachdem Paulus die Gemeinde in Philippi gegründet hatte. Darüber haben wir ja letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Wenn Sie nicht dabei waren, können Sie das über YouTube nochmal nachhören. Apostelgeschichte 16 beschreibt, wie diese Gemeinde gegründet wurde. Das liegt etwa 10 Jahre zurück. Und jetzt befindet sich Paulus, dort war er ja nur kurz mal im Gefängnis gewesen, für wenige Stunden gewissermaßen. Aber inzwischen befindet sich Paulus im Gefängnis und zwar für längere Zeit, allerhöchstwahrscheinlich in Rom. Und er schreibt diesen Brief, wie andere auch, aus dem Gefängnis. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 7 zum Beispiel, wo Paulus sagt, die ihr alle mit mir an der Gnade Gottes teilhabt, in meiner Gefangenschaft, wenn ich das Evangelium verteidige. Also ich bin gefangen. Und offensichtlich befindet sich Paulus am Ende dieser sogenannten ersten römischen Gefangenschaft. Vielleicht liegen schon 2 Jahre hinter ihm und er ist offensichtlich verlegt worden. Ursprünglich, am Ende der Apostelgeschichte, hatte er ja so etwas wie bewachten Hausarrest. Da konnte er sich nicht frei nach draußen bewegen, aber er konnte Besuch empfangen. Es war eine recht komfortable Form des Strafvollzugs, wenn man so will. Inzwischen, am Ende dieser 2 Jahre, scheint er verlegt worden zu sein vom Hausarrest ins Prätorium. Das schimmert in Vers 1,13 durch, wenn er sagt, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Das ist im ganzen Prätorium offenbar geworden. Das war der Amtssitz des Befehlshabers dort und es war gleichzeitig das Untersuchungsgefängnis. Und inzwischen ist er dort gelandet. Es ist nicht mehr so komfortabel. Umso dankbarer ist er, diese Nachrichten den Philippern schicken zu können, trotz der großen Entfernung nach Rom. Aber das funktionierte ganz gut, denn Philippi lag damals an der Via Egnatia. Und die Via Egnatia war eine der wichtigsten Römerstraßen. Sie stellte die Hauptverbindung dar zwischen Rom und seinen östlichen Provinzen. Und so war es gut möglich, diesen Brief von Rom nach Philippi dorthin zu transportieren. Wie gesagt, 10 Jahre etwa liegt es zurück, dass die Gemeinde gegründet wurde, gut 10 Jahre. Das Verhältnis war sehr vertraut geblieben, es war sehr eng geblieben. Bei der dritten Missionsreise hatte Paulus nochmal kurz Station in Philippi gemacht. Das lesen wir in Apostelgeschichte 20. Und jetzt schreibt er ihnen diese Zeilen. Es sind kostbare Zeilen, Zeilen, die uns hineinnehmen in einen Raum der Freude und die unserer eigenen Freude, wenn Gott Gnade schenkt, neue Nahrung geben können und wollen. Und deshalb lese ich nochmal diese ersten 5 Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten, für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an, also von Apostelgeschichte 16 an, bis heute nach über 10 Jahren. Kostbare Zeilen. Auf den ersten Blick ist dieser Anfang ein normales, antikes Briefformular, Absender, Empfänger, Gruß. Aber Paulus nutzt dieses Formular, um eine Rampe zu bauen. Um eine Rampe zu bauen für den Freudenbrief. Das Wort selbst kommt in Vers 4 zum ersten Mal vor. Und Paulus macht von Anfang an deutlich, indem er das den Heiligen schreibt, indem er von Anfang an die Gemeinde als Ganze zur Sprache bringt, Freude braucht einen Resonanzraum. Freude braucht einen Resonanzraum, in dem sie sich entfalten, in dem sie aufklingen kann. So wie eine Gitarrensaite einen Resonanzkörper braucht, weil sie sonst nicht klingen kann. Sonst macht sie Pling, ne? Und es ist lächerlich. Eine Gitarrensaite braucht einen Resonanzkörper. Freude braucht einen Resonanzraum. Und die ersten beiden Verse, die zeigen uns, wie dieser Resonanzraum zustande kommt. Die zeigen uns, wie wir in diesen Resonanzraum hineinkommen. Und deshalb sind die ersten beiden Verse nicht einfach so ein formeller Vorspruch, sondern sie bauen die Rampe. Sie sind die Voraussetzung für alles, was Paulus dann in den restlichen Versen und Kapiteln sagen wird. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns diese ersten beiden Verse auch anschauen. Also Paulus schreibt an einen ganz konkreten Ort, an diese Stadt Philippi, an diese römische Kolonie, die an der Via Ignatia gelegen war. Paulus schreibt an wirkliche Menschen. Paulus schreibt an Menschen, mit denen er durch diesen Brief in eine echte Verbindung tritt. Menschen, an die er sich sehr genau noch erinnert. Und die Freude, an der er uns teilnehmen lässt, die Freude, die Paulus in dieser bedrängten Situation selber stärkt, die ihn durchhalten lässt, ist nicht eine stille Selbstgenügsamkeit. Das wird sehr schnell deutlich. So nach dem Motto, gib dich zufrieden. Das ist hier nicht gemeint. Diese Freude ist nicht eine meditative Ruhe, die ich in einem Winkel meines Herzens für mich allein genieße. Wir sagen ja auch manchmal so, eine stille Freude. Mancher denkt, je stiller und individueller meine Freude, umso weniger kann sie angegriffen werden. Aber das ist ein Irrtum, weil es diesen unangegriffenen Raum in uns ja gar nicht gibt. Nein, die Freude des Philipperbriefes ist fest verankert in Beziehungen. In Beziehungen, die einen Resonanzraum bilden. Und zwar Beziehungen sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Es geht hier um vertikale und um horizontale Beziehungen, gewissermaßen zu Gott nach oben und untereinander. Und nochmal, Paulus macht deutlich, wer an dieser Freude teilhaben will, der muss selber in diesen Resonanzraum eintreten, den der Apostel in den ersten beiden Versen beschreibt. Und das ist die erste Frage, die jeder Einzelne sich stellen muss. Befinde ich mich schon selber in diesem Resonanzraum? Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Resonanzraum. Und von Anfang an ist klar, was sowohl die Absender als auch die Empfänger miteinander verbindet. Knechte Christi schreiben an Heilige in Christus Jesus. Und Christus Jesus, da macht Paulus klar, Jesus Christus ist kein Name, so nach dem Motto Vorname und Nachname, sondern Jesus ist der Christus, der Messias. Und der historische, wirkliche, echte Jesus ist der Messias. So. Interessanterweise stellt Paulus sich in diesem Brief im Unterschied zu anderen nicht als Apostel vor. Das haben wir so auch noch in 1. 2. Thessalonicher. Da schreiben sie aber als Dreierteam 1. 2. Thessalonicher. Aber hier stellt Paulus sich nicht als Apostel vor, obwohl er nur mit Timotheus zusammenschreibt. Warum? Möglicherweise will er dadurch die persönliche Dimension nochmal betonen, die er mit den Philippern teilt. Nach allem, was wir wissen, war auch seine Autorität in Philippi nicht umstritten. Sie wurde nicht direkt angegriffen. Er muss das hier also auch nicht nochmal betonen und nicht nochmal verteidigen. Stattdessen beschreibt Paulus das Wesen ihrer Beziehung zu Jesus oder einen wichtigen Aspekt dieses Wesens ihrer Beziehung zu Jesus. Er schreibt Paulus und Timotheus Sklaven Christi. Einige übersetzen Knechte Christi, da steht aber wirklich eigentlich Sklaven Christi. Und damit will er von Anfang an sagen, wer bin ich? Mein Leben gehört Jesus. Er hat das absolute Verfügungsrecht, so wie es der Herr Jesus ja in Markus 8 schon gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, der gebe sein Leben in meine Hände und vertraue es mir an für alle restlichen Tage seines Lebens. Und der gebe mir die Verfügungsgewalt über alles, was ihn betrifft. Und das betont Paulus nochmal. Und er hat es ja im Galaterbrief dann auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in diesem Körper, das lebe ich im Gehorsam an den Sohn Gottes, der mich geliebt, der sich selbst für mich gegeben hat. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und gerade dadurch, dass Christus in mir lebt und dass mein Leben in ihm existiert, dass ich ihm gehöre, dass ich sein Knecht, sein Sklave geworden bin, gerade dadurch bin ich frei geworden. Das ist ja das große Motto, das man über unsere Predigt heute schreiben könnte. Zur Freude befreit, zur Freude befreit. Ich bin frei geworden. Ich bin losgekauft von den Mächten der Finsternis. Ich bin losgekauft aus dem Machtbereich des Teufels. Ich bin losgekauft aus dem Klammergriff der Sünde. Ich bin losgekauft von dieser hoffnungslosen Perspektive des Todes. Warum? Weil Jesus sein Leben als Lösegeld für mich gegeben hat. Er ist auf den Sklavenmarkt gegangen dieser Welt und er hat mich rausgekauft und jetzt bin ich sein Sklave und das heißt, ich bin frei, weil er es nur gut mit mir meint. Ich bin frei gegenüber allen menschlichen Bevormundungsansprüchen und deswegen wird Paulus dann in 1. Korinther 7 auch nochmal ganz deutlich sagen, 1. Korinther 7 ist ja auch ein sehr früher Brief in Vers 22, 23, da sagt Paulus, Vers 23 jetzt, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ihr seid teuer erkauft vom Sklavenmarkt der Welt. Ihr seid meine Sklaven, ihr gehört mir und lasst euch jetzt nicht wieder von Menschen unter die Knute ihrer Sklaverei oder ihrer Bevormundung kneten und knechten. Macht euch keine Sorgen, sagt Paulus da mit den Philippern. 1000 Kilometer Luftlinie entfernt, ich sitze hier im Gefängnis, ihr wisst das. Ich sitze hier schon ziemlich lange im Gefängnis, viel länger als damals bei euch. Der Kerkermeister weiß das. Aber ich bin dennoch frei. Ich bin denen nicht ausgeliefert, sagt Paulus, weil nur einer das wirkliche Besitz- und Kontrollrecht über mein Leben hat und das ist Jesus. Und zugleich stellen sich natürlich die geistlichen Leiter, also Paulus und Timotheus, mit dieser Selbstbezeichnung Sklaven auch nochmal ganz nah an die niedrigste Gruppe, also gewissermaßen an die gesellschaftlich niedrigste Gruppe in der Gemeinde heran. Da gab es ja doch etabliertere Leute wie Lydia mit ihrem Geschäft, wie den Kerkermeister, die gehörten ja eher ja zum Establishment gesellschaftlich, wenn man so will. Aber es gab auch Sklaven. Und Paulus sagt, im Letzten vor dem Herrn sind wir alle Sklaven und wir stehen ganz nah beieinander vor Christus. So, und obwohl Paulus seinen Assistenten Timotheus mit nennt, ist der Brief dann doch im Ich-Stil geschrieben. In anderen Briefen, Kolosser und 1. Thessalonicher zum Beispiel, schreibt Paulus dann ganz viel im Wir. Ihr schreibt ja von Anfang an im Ich-Stil, das ist so auffällig, von Herz zu Herz. Er betont also auch dadurch die persönliche Dimension. Man hat gerätselt, warum hat er Timotheus trotzdem im Briefkopf mitgenannt. Nun, Timotheus war bei der Gemeindegründung vor gut 10 Jahren dabei gewesen. Lesen wir in Apostelgeschichte 16. Also Timotheus ist mitgereist auf dieser Reise. Möglicherweise sollte Timotheus demnächst nach Philippi geschickt werden. Deswegen war es wichtig, ihn hier auch schon mit zu benennen. Und vermutlich war Timotheus auch der Sekretär, der in diesem Falle die handschriftliche Arbeit erledigte und dem Paulus diesen Brief diktierte. Also ist es in mehrfacher Hinsicht sinnvoll, ihn mitzunennen. Höchstwahrscheinlich war Timotheus nicht selbst Gefangener der Römer. Und daraus schließen wir, er konnte ihn besuchen. Er konnte auch als sein Bote eingesetzt werden. Aber derjenige, der aus dieser Gefängnissituation schreibt und dort diese Freude erfährt, ist Paulus selbst. Und er praktiziert dann eben diesen Ich-Stil. Und nun beschreibt er im nächsten Wort, wodurch sie mit den Adressaten in Philippi verbunden sind. Alle Heiligen in Christus Jesus. Wir sind die Knechte Jesu Christi und ihr seid, Klammer auf, wir auch, die Heiligen in Christus Jesus. Das ist immer im Neuen Testament eine ganz beliebte Bezeichnung der Gläubigen. Dieses Wort ist natürlich vielen Umdeutungen und Missverständnissen gewissermaßen ausgeliefert gewesen. Gerade in den germanischen Sprachen wurde es verfälscht, so im Sinne moralisch-sittlicher Vollkommenheit. Ein Heiliger ist einer, der kein Böses vollbringen kann, aber so ist es nicht gemeint, sondern was meint heilig? Heilig meint abgesondert. Abgesondert, das heißt von ihrem alten Leben rausgeholt. Und das war auch nötig, dass sie rausgeholt wurden aus ihrem alten Leben, weil sie so, wie sie waren, nicht zu Gott passten, wie wir auch. Heiligkeit, das ist zunächst einmal ein Wesenszug Gottes, völlig unterschieden von der Welt. Weil die Welt das Tischtuch zu ihrem Schöpfer durchgeschnitten hat, völlig unterschieden Gott in seiner Völligkeit, in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart, in seiner absoluten Liebe und Gerechtigkeit. Ja, und dadurch, dass der Mensch sich abgeschnitten hat von dieser Gemeinschaft mit Gott, gab es seit dem Sündenfall zwei klar getrennte Machtbereiche. Auf der einen Seite der heilige Gott und auf der anderen Seite die verlorene Menschheit. Getrennt durch eine dicke Mauer. Und das heißt, hier der heilige Gott, dort die rebellierende Welt. Und wer nun zu Gott zurück wollte, wer mit Gott versöhnt werden wollte, wer wieder zu Gott passen wollte, der musste was werden? Ein Heiliger. Der musste irgendwie wieder in diesem Bereich des Heiligen zurückkommen und darum abgesondert werden von der Welt der Sünde. Aber kein Mensch ist von sich aus in der Lage, zu Gott zurückzukommen. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage, dieses zerschnittene Tischtuch wieder zusammenzuflicken. Es hält einfach nicht. Die Sünde lastet zu schwer auf unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Tun. Es gibt nur eine Chance: Rettung durch Jesus. Es musste der von draußen kommen, der von Gott selbst. Es musste der aus dem Bereich des Heiligen kommen, aus der Wirklichkeit der Heiligkeit, der selber ein vollkommen Heiliger war. Und der allein konnte uns retten. Und das ist Jesus Christus. Und darum ist jeder Christ, der in Versöhnung wieder leben darf mit dem heiligen Gott, der wieder Zutritt hat zu diesem heiligen Gott, ist einer, der in Christus Jesus ist, der zu Jesus gekommen ist und ihm seine Schuld bekannt hat, der durch Jesus dieses neue Leben geschenkt bekommen hat. Wir sind, wenn wir zu Gott gehören, Heilige in Christus. Das ist eine ganz außergewöhnliche Formulierung. Also kein Buddhist würde sagen, ich bin in Buddha. Kein Moslem würde sagen, ich bin in Mohammed. Kein Mormone würde sagen, ich bin in Joseph Smith. Aber Christen wissen, ich bin in Christus. Ich gehöre zu ihm, weil er mich zu sich gezogen hat. Ich habe diese enge, persönliche Verbindung zu ihm. Ich lebe in ihm und er lebt in mir. Und das ist die Wirklichkeit meines Christseins. Das ist die entscheidende Wirklichkeit. Und weil diese Verbindung so eng ist, schauen Sie, kann Paulus dann auch in Vers 3 von Gott reden und sagen, ich danke meinem Gott. Das dürfen wir nicht überlesen. Ich danke meinem Gott, mein persönlicher Gott, weil ich in Christus bin, weil ich ein Heiliger bin, weil ich ein Freigesprochener bin, weil ich ein Erlöster bin, weil mein Leben Jesus gehört und weil ich sein Sklave und dadurch frei bin, zur Freude befreit. Und damit ist klar, dass diese beiden Titel, die Paulus hier verwendet, für sich und Timotheus und für die Philippa, dass diese beiden Titel sich gegenseitig brauchen, dass sie ganz eng zusammengehören. Nur der kann ein Heiliger in Christus sein, der zugleich ein Sklave Christi geworden ist, der frei geworden ist durch ihn. Also nur der kann jetzt auf Gottes Seite gehören, in Gottes Welt leben, ein Heiliger sein, der von Jesus aus der Bindung an die Welt, an die er versklavt gewesen ist, freigekauft wurde. Und das gilt für alle Christen ausnahmslos. Und Paulus betont das. Er sagte, an alle Heiligen in Christus, Jesus und Philippi samt den Bischöfen und Diakonen, an alle Heiligen. Paulus sagt, ich habe euch alle im Blick, alle, die ihr zu Jesus gehört, alle, die ihr Heilige in Christus seid. Da ist keiner ausgeschlossen. Ihr gehört alle dazu. Am Freitag bekam ich einen Anruf von einem Mann im Heiligen Christus, der war vor kurzem noch im Gefängnis. Er war ein Verbrecher, 13 Jahre im Knast, weil er wirklich etwas sehr Schlimmes getan hatte, 13 Jahre. Und er ist jetzt ein Heiliger Christi Jesu, weil er ein Sklave Christi Jesu geworden ist. Es ist noch so gar nicht so lange her, dass er wieder jetzt auf freiem Fuß sein darf. Er hat liebe Christen gefunden, die ihn unterstützen. Und am Freitag erzählte er mir am Telefon ganz begeistert, stell dir vor, was meine Bewährungshelferin mir neulich gesagt hat. Sie hat gesagt, ja sowieso, 13 Jahre waren sie im Knast. Ich habe mit vielen Ex-Sträflingen zu tun, die waren nur 3 Jahre im Knast und die kommen raus und sie kommen nicht mehr klar. Und wenn ich das sehe, sie nach 13 Jahren, sie erledigen ihre Geschäfte auf den Ämtern, sie gehen fröhlich auf die Menschen zu, sie kommunizieren. Ihnen merkt man die Freude an, wieder an diesem Leben teilzunehmen. Ich paraphrasiere das jetzt mit meinen Worten. Und da fiel er ihr ins Wort und sagte, das will ich Ihnen gleich sagen, dass ich so bin, wie ich bin, ist allein die Gnade Jesu Christi. Es ist nur der Gnade Jesu Christi zu verdanken, dass ich wieder so sein darf, wie ich bin. Ein Heiliger. Und was dieser Mann erfahren hat, macht im Prinzip jeder durch, der Christ wurde. Jeder. Egal mit welcher persönlichen Story. Jeder. Christus hat uns rausgeholt, er hat uns frei gemacht. Und nun muss man sagen, im Unterschied zu Paulus hatte der Glaubensbruder, der mich anrief, zu Recht im Knast gesessen für ein echtes Verbrechen. Aber auch er wurde befreit zur Freude. Und man hört es durchs Telefon hindurch. Auch Philippi war eine spannend aufgestellte Truppe, muss man schon sagen. Und dann fügt Paulus noch hinzu, dass die Leiter der Gemeinde, die Bischöfe und Diakone auch mit im Blick sind. Er sagt das extra an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Die gehören natürlich auch dazu. Die haben auch wichtige Aufgaben, die werden nicht unterschlagen. Ja? Und damit macht Paulus Folgendes deutlich. An dem entscheidenden Punkt sind wir alle gleich. Wir sind alle freigekaufte Sklaven. Wir sind alle Heilige in Christus, wenn wir zu Christus unsere Zuflucht genommen haben als unserem Retter. Da gibt es nicht einen Hauch des Unterschieds. Und zugleich haben wir als Gleichwertige in der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben. Wir haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Und deswegen nennt Paulus hier auch exemplarisch nochmal die Leiter, die Bischöfe, wörtlich die Episkopoi. Das sind Aufseher und das macht einen wichtigen Teil ihres Amtes deutlich, sie müssen aufpassen auf die Lehre. Sie müssen darauf achten, dass in der Gemeinde nur das gelehrt wird, was dem Willen Gottes entspricht, was in der Bibel steht, was Gott auch wirklich sagt. Sie müssen aufpassen, sie müssen Aufseher sein. Sie dürfen nicht zulassen, dass da krumme Behauptungen sich den Weg bahnen und die Menschen verwirren und schwächen. Und dann die Diakone. Die Diakone waren auch ein wichtiges Amt in der frühen Kirche und sind es bis heute. Auch wir haben ja Diakone in unserer Gemeinde. Sie haben die Ältesten unterstützt. Und zum Teil dadurch, dass sie die praktischen Bereiche der Gemeindearbeit organisiert haben, wie zum Beispiel die Witwenspeisung in Apostelgeschichte 6. Und Paulus schreibt an sie beide. Und ich will sie noch auf etwas hinweisen, das einem auf den ersten Blick nicht so auffällt. Das ist ja ein ziemlich früher Brief noch, der Philipperbrief. Der fällt doch in eine, oder er fällt zumindest in eine relativ frühe Zeit der Gemeinde, wenn wir sagen 61, 62. Aber schon so früh finden sich hier Hinweise auf geordnete Gemeindestrukturen. Die Bibelkritik hat so den Vorwurf gemacht und hat gesagt, naja, später ist dann von den Bischöfen und von den Ältesten die Rede. Das wurde erst sehr spät eingeführt und das ist schon ein erstes Zeichen für Verkrustungen, für Machtstrukturen, für den Verfall der Lebendigkeit des christlichen Zusammenlebens. Und das stimmt nicht. Der Philipperbrief ist ein sehr starkes Argument. Schon 61, 62 nach Christus schreibt Paulus an eine Gemeinde, in der es Bischöfe gibt, in der es Aufseher gibt und in der es Diakone gibt. Ein interessanter Hinweis. Jetzt können wir die Klammer wieder zumachen. Und so wird deutlich, wie Gott diesen Resonanzraum der Gemeinde entstehen lässt. Das ist der Raum, in dem die Freude aufklingt und sich ausbreitet. Und dann kommt Vers 2. Und da klopft Paulus das nochmal fest. Diesen Vers kennen Sie ja alle auswendig, weil wir oft damit die Predigt beginnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist eine Formel, die Paulus sehr gern und sehr häufig gebraucht, aber niemals gedankenlos, sondern damit er will ja folgende zentrale Wahrheit nochmal festklopfen. Damit beschreibt er, wie wir alle reingekommen sind in diesen Resonanzraum. Sei es Paulus, sei es Timotheus, seien es die Christen in Philippi, seien es die Diakone, seien es die Bischöfe, seien es wir. Damit beschreibt Paulus, wie wir alle von der Seite der rebellierenden Welt weggeholt wurden und in die Familie des Heiligen Gottes hinein verpflanzt wurden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und damit sagt Paulus nochmal, das ist das Wunder, dass ein verlorener, hoffnungsloser Mensch, dass ein normaler Egoist, dass ein säkularer Zeitgenosse, dem es nicht im Traum einfällt, nach Gottes Willen für sein Leben zu fragen und Gottes Hilfe für seine Not zu erflehen, höchstens als Nothelfer, dass ein solcher Mensch dann zu einem Christen wird mit einer strahlenden Zukunftsperspektive. Das ist Gnade. Das heißt geschenkt. Gott schenkt uns unsere Schuld. Gott vergibt uns alles, indem er uns freikauft. Das ist Gnade. Er kauft uns frei und dadurch bekommen wir Frieden. Dadurch sind wir geborgen bei diesem Gott, Frieden mit Gott. Wir müssen uns nicht mehr vor ihm fürchten. Wir müssen uns auch nicht mehr vor dem Tod fürchten. Wir müssen uns nicht mehr vor dem Gericht Gottes fürchten, weil wir jetzt Frieden mit Gott haben. Durch Gnade haben wir Frieden mit Gott. Und es ist zugleich auch eine wunderschöne Formel, die zeigt, wie in dieser neuen Familie, in diesem Resonanzraum der Freude, auch die verschiedensten Typen zusammengehören. Gnade, das griechische Wort ist Charis. Und Charis erinnert vom Klang her an ein anderes Wort, an einen griechischen Gruß, nämlich Chaire. Chaire Phile, das heißt eigentlich, sei gegrüßt, Freund. Es heißt wörtlich, freue dich, Freund. Chaire Phile, Charis, das meint auch diesen griechischen Kulturraum gewissermaßen, den Jesus in seine Gemeinde holt. Und Friede, das kommt von dem Hebräischen, hier steht natürlich das griechische Wort, Eirene, aber es kommt von dem Hebräischen Shalom. Friede markiert bewusst gewissermaßen die hebräische Tradition. Und so markiert Paulus mit Charis und Shalom, wenn man so will, den Zusammenhalt der ganzen Gemeinde aus ehemaligen Heiden, aus Juden. Sie gehören alle zusammen durch Charis und Eirene bzw. Shalom. Durch Gnade und Friede. Christus baut diesen Resonanzraum des Heils und der Freude. Und die erste Frage, wie gesagt, bin ich drin in diesem Resonanzraum? Gehörst du dazu? Es hängt alles an deiner Beziehung zu Jesus. Es hängt alles davon ab, ob du sein Sklave bist. Ob du weißt, er hat mich freigekauft aus meiner Verlorenheit an die Sünde und die Welt. Er hat für meine Schuld bezahlt. Ich habe das mit dankbaren, zitternden Händen von ihm erbeten und empfangen. Und darum bin ich jetzt ein Heiliger in Christus. Und darum lebe ich von seiner Gnade und habe Frieden mit Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da sagt Paulus gleich nochmal so ganz selbstverständlich, Jesus ist Gott. Das klopft er ja auch nochmal fest, von seinem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott der Vater und Gott der Sohn auf einer Stufe. Das ist der Einstieg. Und für diese Leute gilt dann, was Paulus in den folgenden Versen Schritt für Schritt aufzeigen wird, wie nämlich unser Leben von der Freude durchdrungen wird. Wie wir das empfangen, was Friedrich Nietzsche nicht verstehen konnte, aber was er bei den Christen vermisst hat, ohne genau zu wissen, was es ist. Freude. C.S. Lewis hat seine Bekehrung bekanntlich beschrieben unter dem Titel Surprised by Joy, überrascht von Freude. Und so beschreiben viele Menschen, die Christen geworden sind, wie ihr Leben verändert wurde und wie, als sie Gott begegnet sind, sie einer Freude begegnet sind, eine Freude ihr Leben erfüllt hat, die sie bis dahin nicht gekannt haben. Und Paulus beschreibt diese wachsende Freude jetzt zunächst aus der Ich-Perspektive. Er beschreibt das als sein persönliches Zeugnis, aber er versteht es zugleich als ein Vorbild für andere. Er sagt das ja auch zweimal in 3,17 und in 4,9, dass er ein Vorbild für die Philipper sein will. Er sagt das in 3,17, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und wir wissen ja, generisches Maskulinum, bei den Brüdern sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. So, und jetzt gucken wir noch ganz kurz die ersten beiden Verse, also bis 5 werden wir gar nicht mehr kommen, sage ich zu ihrem Trost, wie Paulus nun sich quasi als Freudenboten und Freudenvorbild beschreibt. Und wir gehen jetzt weiter zu Vers 3 und 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Also nochmal, Paulus lebt selbst im Gefängnis von Rom, in diesem Resonanzraum der Freude, der ihm gemeinsam mit den Philippern geschenkt wurde. Und der Apostel benennt jetzt konkret, worin diese Freude besteht. Worin diese Freude besteht, zu der der Herr Jesus seine Heiligen befreit hat. Wie diese Freude sich ausdrückt und wodurch sie gestärkt wird. Es sind in den Versen 3 bis 5 zunächst drei Freudenschritte, die eng ineinander greifen. Wir beschränken uns heute auf die ersten beiden, aber ich will sie wenigstens alle drei erstmal nennen. Das erste ist die dankbare Erinnerung an euch, das ist Vers 3. Das zweite, die beständige Fürbitte für euch. Und das dritte, die gewachsene Gemeinschaft am Evangelium mit euch. Das ist Vers 5. Also nochmal, dankbare Erinnerung an euch. Vers 3, beständige Fürbitte für euch. Vers 4, und gewachsene Gemeinschaft am Evangelium mit euch. Vers 5. Erstens, die dankbare Erinnerung an euch. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Wir wollen ja diese Freude auch haben. Also müssen wir wissen, wie sie zustande kommt. Wörtlich sagt Paulus, ich danke meinem Gott bei jeder Erwähnung von euch. Und damit meint er, wenn er sie im Gebet erwähnt, wenn er an sie denkt, betet er für sie. Und er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, das heißt in jeglicher Hinsicht. In anderen Fällen, im Römerbrief, im 1. Korintherbrief sagt er, ich danke meinem Gott für das und das. Aber er macht diese Einschränkung hier nicht. Er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. So oft ich eurer gedenke. In jeglicher Hinsicht. Das liegt mehr als 10 Jahre zurück, dass sie gegründet wurden. Wie gesagt, dann hat er sie nochmal gesehen, kurz auf der dritten Missionsreise, Apostelgeschichte 20, Vers 6. Und jetzt schreibt er ihnen aus dem Knast, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Das ist kein nostalgisches Schwelgen in Erinnerung. Ach, was für ein schönes Haus hatte die Lydia doch in Philippi. Und wie gut hat ihr Blumenkohl gemundet. Es ist also nicht irgendwie eine nostalgische Erinnerung, ja, eine Flucht in bessere Zeiten. Das entscheidende Verb, was wir hier finden in Vers 3, ich danke meinem Gott, ist Eucharisto. Und dieses Wort Eucharisto für danken ist ein Wort, das bedeutet, ich bin zutiefst dankbar. Ich bin von Herzen dankbar. Ich habe eine Dankbarkeit, die Gott gewirkt hat. Eucharisto. Wir werden später das Abendmahl zusammen feiern. Und eine Form dieses Wortes Eucharisto kann auch das Abendmahl bezeichnen. Die Eucharistie. Weil wir dankbar sind, unendlich dankbar für das, was der Herr an diesem Kreuz für uns getan hat. Und Paulus sagt, ich bin unendlich dankbar meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Schauen Sie, wenn Paulus an diese Glaubensgeschwister, an diese Gemeinde denkt, dann ist das für ihn geprägt von Dankbarkeit. Natürlich wird er sich über den einen oder anderen auch mal geärgert haben, aber die große Prägung ist Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit entsteht seine Freude. Jetzt frage ich dich und ich frage mich, was prägt dein Denken, was prägt mein Denken über die Gemeinde Jesu? Ist das Kritik? Ist das Vorbehalt? Ist das Ärger? Ist das Genervtheit? Ist das vielleicht Distanz? Naja, das ist so diese Gemeinde, aber so viel will ich mit der auch nicht zu tun haben. Einmal Sonntagmorgen reicht. Wie denkst du an diese Gemeinde? Paulus sagt, du, das hat etwas zu tun mit deiner Freude. Und nun könnte mancher denken, naja, in Philippi, da waren alle nur so tolle Leute, da gab es keine Probleme. Nein, 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 also es war auch bei denen ganz normal. Zum Beweis, Philipper 4, Vers 2, da sagt Paulus, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Also diese beiden Damen haben offensichtlich Zoff miteinander gehabt und diesen Zoff irgendwie in die Gemeinde getragen. Nur ein Beispiel. Und es war vermutlich so markant, dass Paulus die Evodia und die Syntyche wirklich sogar bei Namen nennt. Dann schreibt er in Kapitel 2, Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Einmütig, einträchtig. Das schreibt man nicht einfach so. Also da war wahrscheinlich noch Luft nach oben in dieser Hinsicht. Ja, und ja nicht nur Philippi, Paulus sitzt ja da im Knast und dann gab es an anderen Orten Entwicklungen, die Paulus durchaus Sorgen bereiten konnten. Es gab sogar Prediger in jener Zeit, die dem Paulus am Zeuge flicken wollten. Wahrscheinlich aus Neid, auch das steht im Philipperbrief. Kapitel 1, Vers 17, da sagt derjenige, verkünden Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Da sagt er in dem Zusammenhang, da kommen wir noch dahin in ein paar Wochen, da sagt er, die predigen eigentlich nichts Falsches, aber sie haben ein falsches Motiv. Sie wollen mich im Grunde genommen beschädigen. Und sie nutzen das, dass ich hier im Knast festsitze. Und sie freuen sich, wenn sie mir schaden können. Also es war nicht alles eitel Sonnenschein. Und naja, vor Ort in Rom, wo Paulus einsaß, auch das ist eine spannende Beobachtung, hat Paulus offensichtlich von den römischen Christen auch nicht die beste Unterstützung bekommen. Man fragt sich, wo sind eigentlich die Römer, denen er diesen tollen Brief geschrieben hatte? Überlegen Sie mal, den hatte er den Römerbrief geschrieben. Und ja gut, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie ihn ganz freundlich empfangen haben mit einigen Leuten, die ihm auch entgegengekommen sind. Aber dann lesen wir nichts mehr. Stellen Sie sich vor, Paulus hätte einen Brief an Hannover geschrieben. Ne? Und wenn er hier gekommen wäre, wir hätten ihn abgeholt vom Flughafen vielleicht. Aber angenommen, er wäre hier in den Knast gekommen, was hätten wir gemacht? Und er musste ja dann ziemlich schnell diesen Hausarrest antreten. Und da scheint, nach allem, was wir wissen, die Gemeinde sich nicht mehr sehr gut um ihn gekümmert zu haben. Ein Indiz. Als Onesiphorus später nach Rom kam, um Paulus zu besuchen, da hatte Onesiphorus schon Mühe, ihn überhaupt zu finden. Also normalerweise denkt man ja, gut, der geht dort in die zentrale Gemeinde in Rom und dann werden die sagen, ja, komm, wir nehmen dich mit zu Paulus. Wir sind sowieso jeden zweiten Tag bei ihm. Aber wie gesagt, Paulus schreibt es im 2. Timotheusbrief, da blickt er zurück und da sagt er in Vers 16, der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause, 2. Timotheus 1, Vers 16, der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und er hat sich meine Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Warum musste er ihn suchen? Und eifrig suchen. Und Paulus ist so dankbar, er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Wahrscheinlich haben sich die meisten Christen in Rom seiner Ketten geschämt. Also es war nicht alles leicht. Und auch Timotheus war ja nicht immer da. Das merkt man ja schon daran, dass Paulus ihm dann die Timotheusbriefe schreibt. Und offensichtlich haben sich manche seiner Ketten geschämt. Und schauen Sie, Paulus hat das nicht verdrängt. Er benennt das ja. Aber, und das ist das Entscheidende, das hat sein Herz nicht beherrscht. Sonst wäre ihm die Freude schon längst vergangen. Sonst wäre an die Stelle von Freude was getreten? Bitterkeit, Zynismus oder Gleichgültigkeit? Und das ist nicht geschehen. William Kelly schreibt, stell dir den Paulus vor, für Jahre im Gefängnis, ausgeschlossen von der Arbeit, die er liebte. Der Missionar kann nicht mehr reisen. Der Prediger kann nicht mehr predigen. Immerhin kann er noch schreiben. Und weiter Kelly, während andere seine Abwesenheit benutzten, um ihn zusätzlich zu beschweren. Sie predigen, um ihn zu schaden, um ihn auszuboten. Und trotzdem, so William Kelly, floss sein Herz so über vor Freude, dass er noch andere damit ermutigen konnte. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Merken Sie, was dieses kleine Sätzchen bedeutet. Ja, und da waren so viele helle Spuren vor Gottes gnädigem Handeln. Und man könnte so sagen, Paulus' Dankbarkeit für die Philippa war unendlich viel stärker als seine Traurigkeit über die Römer. Ja, Lydia, die Geschäftsfrau, wenn er an die dachte, der Jesus das Herz geöffnet hatte und die dann ihr Haus geöffnet hatte und die treu blieb, auch als das ihrem Ansehen in der Gesellschaft nicht mehr gut tun konnte. Die Wahrsagerin, die der Herr aus ihrer okkulten Bindung befreit hatte. Der römische Offizier, die Paulus im Gefängnis dort kennengelernt hatte. Dieser Kerkermeister von Philippi, der nach seiner Bekehrung sein gesamtes Umfeld mit dem Evangelium bekannt zu machen versuchte, der konnte sich Paulus' Situation natürlich jetzt besonders gut vorstellen. Was wird der für ihn gebetet haben? So viel Grund zum Danken. Und dann die Großzügigkeit, mit der sich die Philipper an der Hilfsaktion für die Jerusalemer Christen beteiligt hatten. Das war ja Paulus auch sehr wichtig gewesen, um den Zusammenhang zwischen den griechischen und den hebräischen Christen gewissermaßen zu stärken. Und deswegen hat er ja diese besondere Sammlung der heidenchristlichen Gemeinden angeregt, die er dann nach Jerusalem bringen wollte, um ihre Verbindung und gegenseitige Fürsorge deutlich zu machen. Und da schreibt Paulus in 2. Korinther 8 von Anfang an, wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Und da spielt Philippi eben eine führende Rolle. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und Gemeinschaft des Dienstes. Mazedonien, und da war sicherlich Philippi vorne mit dabei. Und wir haben gesagt, Leute, überfordert euch nicht. Haut nicht so viel raus, gewissermaßen. Und wir konnten sie nicht bremsen. Wir konnten sie nicht bremsen zu spenden, sagt Paulus. Was für eine wunderbare Erinnerung und was für ein großes Zeugnis ihres Glaubens und ihrer Freude. Und auch für Paulus selbst haben sie wunderbar gesorgt. Philipper 4, Vers 10 und Vers 14. Sie kriegen heute schon mal so einen kleinen Überblick, wo Paulus sagt in Philipper 4, Vers 10, ich bin hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Also es gab zwischendurch gewisse Versorgungsengpässe, aber ihr habt trotzdem für mich gesorgt. Und dann hatten sie ja sogar einen Mitarbeiter sich vom Herzen gerissen und von Philippi nach Rom geschickt, nämlich den Epaphroditus. Und das war eine schwierige Mission für den. Aber sie hatten einen ihrer Mitarbeiter geschickt, um Paulus in seiner Gefangenschaft beizustehen. Und all das wärmt das Herz des Paulus. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. John MacArthur schreibt zu dieser Stelle, das ist wirklich ein Schlüssel zur Freude im Leben des Christen, dass er in der Lage ist, sich der Güte seiner Leute, seiner Mitchristen zu freuen und dass er in der Lage ist, all das, das Gute, all das Beste von ihnen sich in Erinnerung zu rufen. Und wenn er dann zurückschaut, dass er über die Spannung und Störung auch hinwegsehen kann und dass er vor allem festhält, die süßen Erinnerungen, John MacArthur, the sweet memories, dass er sich voller Freude daran erinnert, an das, was sie ihm geschenkt haben, dass sein Herz so bestimmt ist von der Freude, die der Heilige Geist schenkt und diese Freude würdigt die anderen, wenn sie an sie denkt und freut sich über die Güte der anderen, über die Freundlichkeit der anderen und freut sich über die Liebe der anderen und über das Mitleid der anderen und über die Sanftmut der anderen und über die Opferbereitschaft der anderen und über die Fürsorge der anderen und vergisst den Rest. And forgets the rest. Und diese Freude, die wir hier bei Paulus hören, die erklingt nur im Resonanzraum der Gemeinde Jesu, den Paulus sogar in der Gefängniszelle erleben darf. Und das, liebe Leute, ist ein guter Test für unser Herz. Was bestimmt unsere Gedanken im Hinblick auf die Gemeinde Jesu, im Hinblick auf unsere Geschwister? Worauf richten wir unseren Sinn? Terstegen dichtet, wir werden das nach der Predigt singen, O wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen, O wie köstlich sind sie mir. Du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Ich umfasse die dir dienen, ich vereinige mich mit ihnen und vor deinem Angesicht wünsche ich Zion tausend Segen, also Zion als Bild für die Gemeinde hier, wünsche ich Zion tausend Segen, stärke sie in deinen Wegen, leite sie in deinem Licht. Das ist genau die Haltung, die wir bei Paulus finden. Und wohlgemerkt, er sitzt, als er das schreibt, als er so betet, als er so denkt, nicht in einem entspannten Urlaubsquartier und macht sich schöne Gedanken über die Gemeinde, sondern er steht unter dem Druck der Haft, unter dem zunehmenden Druck einer lange dauernden Haft, die an ihr Ende kommt. Und Paulus wird gewusst haben, es muss ein Urteil kommen demnächst. Und jetzt fragen wir, woher kommt diese Haltung? Und die Antwort steht in den ersten beiden Versen. Er war ein Sklave Christi. Er wusste sich von ihm befreit. Er ist ein Heiliger Gottes in Christus. Sein Leben gehört Jesus. Er hat seine Gnade erfahren. Er hat seinen Frieden gefunden. Und das hat ihn gelöst von einer verkrampften, engherzigen Selbstbezogenheit. Von einer verkrampften, engherzigen Selbstbezogenheit, die alles persönlich nahm. Die ständig die Wunden der eigenen Eitelkeit leckte. Da hat mich jemand schief angesehen und dort hat jemand nicht Danke gesagt. Die Freude, die wir hier an Paulus sehen, ist nicht die Folge positiven Denkens, ist nicht die Folge eines disziplinierten Charakters, sondern diese Freude ist die Frucht, die Jesus durch den Heiligen Geist in ihm gewirkt hat. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude. Freude kommt schon an zweiter Stelle. Und dann geht es bei Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Aber Liebe und dann Freude, das ist die Frucht des Geistes, die wir sehen. Und nochmal, das ist keine natürliche Möglichkeit. Dazu müssen wir befreit werden, zur Freude befreit. Und ich frage dich, kennst du diese Freude? Kennst du diese Freude? Sie wird genährt, sie wird kultiviert, in der Weise, wie Paulus uns das hier zeigt. Dankbare Erinnerung an euch. Und jetzt noch kurz das Zweite. Und diese dankbare Erinnerung an euch mündet dann unmittelbar in den zweiten Freudenschritt, beständige Fürbitte für euch. Das werden wir jetzt schnell noch zusammenfassen. Aber es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang sehen. Paulus sagt, Vers 4, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Beständige Fürbitte für euch. Merken Sie, Paulus treibt es zur Fürbitte für die Glaubensgeschwister. Das Wort, was hier zweimal für Bitten steht, ist Deesis. Und Deesis bedeutet eigentlich Bitte. Und wenn ich bitte für jemanden, dann ist das Fürbitte. Also es ist hier eindeutig Fürbitte gemeint. Ich tue in allen meinen Gebeten Deesis für euch alle und ich tue diese Deesis mit Freuden. Und daran sehen wir, dieses Gebet ist keine Pflichtübung, sondern dieses Gebet für die Glaubensgeschwister in Philippi erwächst aus der Freude, die der Herr ihm über diese Geschwister schenkt. Und deswegen sagt Paulus, hier ist jedes Wort wichtig, was ich alle Zeit tue. Das heißt nicht, dass er in jeder Minute mit geschlossenen Augen da gesessen hat, aber dass das die Grundhaltung war. Ich bin so dankbar für das, was Gott durch euch schenkt, was Gott an euch tut. Und deshalb treibt es mich dazu, es ist mir eine Freude, für euch zu beten, für euch Fürbitte zu tun. Und das erwächst aus der Freude, die der Herr ihm schenkt. Und es wird dann seinerseits wieder zum Quell neuer Freude. ich tue das Gebet mit Freuden, sagt er. Aus Freude in Freude. Ja? Es wird zum Quell neuer Freuden. Liebe Leute, es wird zum Quell der Freude, wenn du für die Geschwister eintrittst. Und wieder sehen wir hier diese gottgewirkte Freude, die erfahren wir nicht dadurch, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Diese Freude erfahren wir nicht dadurch, dass wir uns auf unser Ego konzentrieren, unser Ego irgendwie befriedigen und dann so einen gewissen seelisch-psychologischen Schutzraum um uns herum aufbauen. Sondern was macht Gott hier in allen diesen Versen? Gott zieht unseren Blick weg von uns selbst und er treibt uns zur Fürsorge und nicht zuletzt zur betenden Fürsorge für unsere Geschwister, befreit zur Freude. Und dadurch kultiviert der Herr in uns diese Perspektive, die Paulus in Kapitel 2 dann weiter entfalten wird. Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Das beginnt hier. Das beginnt hier mit der Freude, das beginnt hier mit der Fürbitte. Und diese tiefe Freude, nochmal, als Frucht des Geistes, kann man nur im Resonanzraum der Gemeinde Jesu erleben und erlernen. Nur hier. Nachdem wir am Freitag telefoniert hatten, bekam ich dann gestern folgende Mail von dem Bruder aus dem Knast. Er schrieb, lieber Bruder, über das Telefonat von gestern habe ich mich sehr gefreut. Es gab innerliche Beruhigung und ich bin sehr gesegnet worden. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du und deine Gemeinde auch für mich betet. Wir werden auch am Donnerstag, ich habe gesagt, wir beten wieder für dich. Und dann sagt er, es ist doch klar spürbar, dass wir eine große Familie sind. Und ich werde auf jeden Fall die Leute hier von dir grüßen. Gottes Segen und Frieden dem Herrn befohlen. Hören Sie die Freude aus diesem Psalm? Ich habe mich sehr gefreut über das Telefonat. Es gab eine innerliche Beruhigung. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin, schreibt er vor Freude. Und das ist der Resonanzraum der Gemeinde Jesu. Das ist der Resonanzraum der Gemeinde Jesu, der bis in eine Gefängniszelle reicht oder in einen E-Mail-Wechsel. Empfindest du einen Mangel an Freude? Dann überprüfe die Treue und die Intensität deiner Fürbitte. Und komm am besten, sofern du in Hannover oder Umgebung lebst, am Donnerstag in unsere Gebetsstunde. Das ist eine Freudenstunde und ich muss sagen, das erfahren wir auch oft so. Auch wenn wir traurigste Anliegen zusammentragen, es ist eine Stunde der Stärkung und der Freude. Ja, damit ist nicht unterschlagen, dass Paulus auch die Tränen der Nachfolge kannte. Es gab manches, er schreibt von Tränen in Kapitel 3, das werden wir auch lesen, aber umso mehr wusste er seine treuen Glaubensgeschwister zu schätzen, umso mehr trieb es ihn dazu, sie so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie im Glauben wachsen könnten. Und das konnte er unter anderem und am allerbesten dadurch, dass er in dieser Weise für sie gebetet hat. Das sind die ersten beiden Freudenschritte, die wir hier bei Paulus lernen können. Dankbare Erinnerung an euch und beständige Fürbitte für euch. Am kommenden Sonntag machen wir, so Gott will, hier weiter. Also Paulus hat noch weitere Freudenelemente in petto, auf die wir uns freuen können. Und wissen Sie, wir können so froh sein, dass Paulus diese Freude ausdrückt. Denn nur so können die Philipper und wir ja daran teilhaben. Das ist einer der Gründe, warum dieser Philipperbrief geschrieben wurde, damit diese Freude ausgedrückt wird, damit sie aufklingen kann. Und dadurch wird auch die Freude des Paulus erst vollkommen, dadurch, dass sie ausgedrückt wird. Das ahnt doch sogar der Volksmund, ne? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und C.S. Lewis hat das in einem Text über die Freude einmal so beschrieben. Er sagt, das Entzücken ist so lange unvollständig, als es nicht ausgedrückt wird. Es ist zum Verzweifeln, wenn man einen neuen Schriftsteller entdeckt hat und niemand sagen kann, wie gut er ist. Wenn man bei einer Straßenkehre plötzlich auf ein Bergtal von unerwarteter Großartigkeit stößt und nichts sagen darf, weil es die Reisegefährten so kalt lässt wie eine Konservenbüchse im Straßengraben. Oder wenn man einen guten Witz hört und ihn niemandem weitererzählen kann. Und dann fügt er hinzu, der ideale Zuhörer ist vor einem Jahr gestorben. Ja. Also, oder wenn ich dran denke, dass mir plötzlich die Predigtgliederung aufgefallen ist und meine Frau ist gerade beim Einkaufen und ich kann sie ihr nicht mitteilen. Das ist die Situation. Schauen Sie mal, Beispiel Hochzeit. Da sind Leute freudig und glücklich, dass sie geheiratet haben. Was machen sie? Sie verschicken Karten oder E-Mails, damit die Menschen an ihrer Freude teilnehmen können. Was machen Menschen, die gerade so ein kleines Bündel vom Herrn geschenkt bekommen haben durch eine neue Geburt? Sie versenden Karten. Sie geben das bekannt. Sie nehmen andere in ihre Freude mit hinein. Und genau das tut Paulus hier. Es drängt zur Mitteilung. Und wenn das schon für natürliche Freude gilt, wie viel mehr für die übernatürliche, die Jesus uns als Frucht des Geistes schenkt. Und darum drängt es den Paulus, darum wird er das dann schreiben in Kapitel 3, Vers 1. Es stört mich gar nicht, dass ich es euch immer wieder sage. Mich verdrießt es nicht, euch macht es umso gewisser. Freut euch in dem Herrn. Ja? Und letzter Gedanke dazu, das Vorbild für Paulus ist Gott selbst. Überlegen Sie mal, so wie sich der Allmächtige selbst in Lukas 15 porträtiert hat. Im Gleichnis vom Vater des verlorenen Sohnes. Als der endlich nach Hause kommt, als der Vater ihn endlich in Sicherheit weiß und er gerettet ist, da sagt er, Lukas 15, 22, zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Lasst uns fröhlich sein. Teilt meine Freude, denn dieser, mein Sohn, war tot. Und ist lebendig geworden, er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gott sagt, freut euch mit mir. Und genauso dann das Bild dieser Frau, ne, die den Groschen verloren hatte. Und der gute Hirte, als er das verlorene Schäfchen auf seinen Armen wieder nach Hause bringt, da heißt es immer, freut euch mit mir. Bitte teilt meine Freude. Es ist so wunderbar, freut euch. Und diese Freude, die gibt es nur beim guten Hirten. Und innerhalb seiner geschützten Herde, diese Freude gibt es wirklich nur im Resonanzraum der Gemeinde Jesu. Diesen Resonanzraum hat Dietrich Bonhoeffer wohl angedeutet, als er im Gefängnis der Nazis in der letzten Strophe seines bekannten Liedes schrieb, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Wir können uns das vorstellen. Wieder schließt sich die Zellentür für einen Tag. Wieder wird das Licht gelöscht. Wieder sitzt der Gefangene in seiner Zelle allein. Und er sagt, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang. Und was ist dieser volle Klang? Deiner hohen Kinder Lobgesang. Das heißt, noch im Gefängnis sind Gottes Kinder umgeben von seiner Treue und von den Gebeten und Liedern seiner Gemeinde. Und darum war Wilhelm Busch, mit dem ich schließe, so getröstet. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich sage es jetzt noch mal wegen dieses besonderen Punktes. Als die Nazis ihn ins Polizeigefängnis gesteckt hatten, als sie ihn von allen seinen Leuten abschneiden wollten, als dann ein junger Christ aus seiner Jugendarbeit es schaffte, unter einem Vorwand auf das Grundstück des Gefängnisses zu kommen und in die Nähe des Fensters, von dem er wusste, dahinter ist die Zelle von Wilhelm Busch. Da sitzt unser Pfarrer fest. Und warum ist er gekommen? Einzig und allein, um ihn daran zu erinnern, durch ein Glaubenslied, das er vor sich hin pfiff. Wir beten für dich, wir bleiben durch Jesus verbunden. Wilhelm Busch hat das sofort verstanden. Und er schreibt dann, es hat auf einmal alles verändert, dass der Bruder da war. Und dieses Lied, wo er gepfiffen hat, der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg in Jesus Christ. Um dieses Sätzlein kreisen meine Gedanken unablässig. Ich habe eine unvergessliche Predigt von diesem Bruder gehört. Ich bin gar nicht mehr verlassen. Meine Brüder denken an mich. Sie lassen es sich etwas kosten, mir das mitzuteilen. Und die missionarische Arbeit geht weiter. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten, für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Herr Jesus Christus, danke, dass du deine Kinder, deine Gemeinde berufen hast zur Freude. Und dass du unser Leben so verändert hast, dass du uns ja diese weitere Sehnsucht nach mehr Freude ins Herz gelegt hast, aber dass du uns auch immer wieder das Herz mit Freude füllst, dass wir hier in diesen Resonanzraum deiner Gemeinde gestellt sind. Und gib doch, dass wir einander zu Boten und Dienern der Freude werden. Dass es uns nicht gleichgültig ist, ob unsere Glaubensschwester, ob unser Glaubensbruder froh sein kann. Herr, lass uns einander dienen in dieser Freude, die du schenkst. Danke, dass wir deine Heiligen sein dürfen. Danke, dass wir deine Sklaven sein dürfen. Danke, dass unser Leben dir gehört. Und dir sei alle Ehre, dass wir dir mit Freuden unser Loblied singen in alle Ewigkeit. Amen.